Was hat es mit dem Spurenelement Eisen auf sich, von dem du nur eine winzige Menge von 3 bis 4 Gramm im Körper hast? Wo gliedert sich dieses Puzzlesteinchen der lebensnotwendigen Nährstoffe in die Abläufe deines Körpers ein? Wie wirkt es sich auf dein Wohlbefinden und auf deine Figur aus, wenn es fehlt? Wie entsteht Eisenmangel eigentlich und welche Symptome gibt es? Woran kannst du das erkennen? Wie können wir einen Eisenmangel feststellen? Und vor allem, wie kommen wir aus der Nummer wieder raus? Viel Spaß! Herzlich willkommen in der Podcast-Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ja, und zu diesem spannenden Thema habe ich den Gesundheitswissenschaftler und KPNI-Dozenten Matthias Baum eingeladen und ausführlich interviewt. Wir dröseln das Thema Eisenmangel für dich auf und ich kann dir schon mal verraten, es geht wieder schön in die Tiefe. Viel Spaß! Meine Lieben, ich freue mich tierisch auf meinen heutigen Gast heute, Matthias Baum. Ist Gesundheitswissenschaftler, arbeitet für die Firma Artgerecht als Produktentwickler und Leiter für verschiedene Forschungsprojekte rund um das Thema Ernährung und Nahrungsergänzung. Matthias ist nun schon der 2. KPNI-Kollege und gleichzeitig der 3. Dozent, den ich hier im KPNI-Dozent, den ich hier im Podcast habe. Der Tom Fox war ja schon da, der Daniel Reheis und die Chantal Ament. Und der Knaller ist, dass wir 2 vor etlichen Jahren gemeinsam die KPNI-Schulbank gedrückt haben. Heute ist Matthias auch als KPNI-Dozent tätig. Und Matthias, du warst für mich immer, während der Ausbildung warst du für mich immer the brain. Ein wandelndes Biochemiebuch. Du hast die Themen der KPNI und da gehört dazu die Immunologie, die Endokrinologie, also das ganze Hormonsystem, die ganzen Organsysteme, das Gehirn und die Psyche. Hast du in dich aufgesogen wie ein Schwamm? Ich konnte mit jeder Frage damals zu dir kommen. Du hast mir alles super beantwortet. Also erstmal herzlich willkommen in meinem Podcast, lieber Matthias.
Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die Vorstellung. Und dann gucken wir mal, ob ich das Brain noch bin. Ja?
Das glaube ich bestimmt. Es ging ja schon damit los, dass ich dich gefragt habe, soll ich dir irgendwie mal ein paar Fragen schicken, die ich dir zum Thema Eisen schicken soll? Und dann sagtest du, nee, reicht mir als Stichwort. Genau. Matthias, ich habe eine kleine Einstiegsfrage für dich, die jetzt erstmal ganz kurz ins Persönliche geht. Hier dreht sich ja alles ums Abnehmen in meinem Podcast. Und meine Frage an dich wäre, musstest du schon mal abnehmen? Warst du schon mal in der Situation?
Ja, also jetzt plaudere ich ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich hatte eine schwere Kindheit, würde ich fast sagen. Nein, Quatsch, überhaupt nicht. Ich hatte eine super gute Kindheit, aber definitiv in der Kindheit mit Gewichtsproblemen zu tun. Ich weiß nicht, ob du darüber auch schon mal eine Episode gemacht hast. Das ist ja auch ein spannendes Thema, wenn das sich in einer frühkindlichen Phase entwickelt. Und von daher begleitet mich das Thema Abnehmen schon, hat mich immer begleitet. Ich finde, muss ich ganz klar sagen, Abnehmen nicht das schönste Ziel. Ne? Also ich finde, Abnehmen passiert nebenbei, wenn man, je nachdem, du kennst es von deinen Klientinnen und Klienten ja wahrscheinlich auch, die dann sagen, okay, ich würde gerne meine 5 bis 10 Kilo vielleicht loswerden. Naja, parallel eigentlich noch Müdigkeit loswerden, Abgeschlagenheit. Andere Probleme, Hautprobleme und. Und das kennen wir ja auch aus der KPNI, dass manchmal dann der kleinste Anstoß schon den größten Erfolg bringt und du eben über diesen Startpunkt an den Punkt kommst, dass du Veränderungen vornimmst, über Supplementierung, aber irgendwelche Lifestyle-Veränderungen und dann sich vieles auch von selbst reguliert. Und das war es dann letztlich bei mir auch, dass ich angefangen habe zu erkennen, dass Bewegung doch mein Ding ist und mir Spaß macht. Und dann habe ich mich viel mit Ernährung damals schon auseinandergesetzt. Also das war so vielleicht sowas zwischen 9 und 11 Jahren fing das, glaube ich, an. Und also ich finde es immer schön, wenn es kein Thema mehr ist. Mhm. Ja, wenn es sich einfach reguliert. Ja.
Mhm. Sehr schön.
Also von daher, ja,
war mal ein Thema. Schöne Geschichte. ich kenne auch den Spruch, dicke Kinder oder beziehungsweise Kinder, die übergewichtig sind, um das mal ein bisschen freundlicher auszudrücken, haben es auch später schwer als Erwachsene mit dem Gewicht. Also wie das jetzt wieder zusammenhängt, da könnte man wahrscheinlich wieder eine neue Folge zu machen.
Können wir auch eine Folge draus machen, aber es ist absolut richtig. Die Bildung von Fettzellen, auch von subkutanem Fettgewebe, das findet vor allen Dingen in den Kinderjahren statt. Das heißt, es ist natürlich, hängt mit verschiedenen Aspekten zusammen, aber das ist ein Teil, der mit dazukommt. Das heißt, im Endeffekt sind auch im Erwachsenenalter mehr Fettzellen vorhanden, die sich dann auch gut befüllen lassen. Das muss man halt dazu sagen. Das ist definitiv ein Thema. Und natürlich auch hier auf einer psychoneuroimmunologischen Ebene, du hast natürlich eine hormonelle Achsenprägung. Ja, das heißt, der Körper gewöhnt sich schon frühzeitig dran, dass zum Beispiel aus den Fettzellen Leptin ausgeschüttet wird und das zentral natürlich auch den Spiegel von Leptin erhöht, die Rezeptoren sich dementsprechend reduzieren und du das dann eben nicht mehr so leptinsensibel bist. Und das zieht sich dann natürlich auch mit durch.
Für meine Zuhörerinnen und Zuhörer ganz kurz, Leptin ist das Sättigungshormon?
Genau.
Ja, und wenn das nicht mehr funktioniert, wenn das nicht mehr andocken kann, dann funktioniert es auch mit der Sättigung eher schlecht.
Genau, es ist in einem Prohormon-Konglomerat, also ein Hormon, das sozusagen aus der Peripherie, also aus dem Fettgewebe ausgeschüttet wird. Mhm. Und da gehören natürlich noch andere mit dazu. Aber das ist auch interessant, wie Hunger und Durst sich in diesen jungen Entwicklungsjahren auch prägen durch immer wieder Verzehr von Nahrungsmitteln. Also das ist sicherlich auch ein Thema, was du schon das ein oder andere Mal auch mit deinen Klientinnen und Klienten hattest. Ich habe es jetzt selbst, bin Vater geworden, wo es um das Thema Stillen geht. Und ich bin sehr froh darüber, dass meine Frau das sehr gut hinbekommt, zu stillen und damit natürlich das Kind sehr gut versorgt. Nicht nur mit funktionellen Inhaltsstoffen, Proteinen, die in Milch enthalten sind, sondern natürlich auch in dem richtigen Verhältnis von Flüssigkeit, Zucker und Proteinmenge. Man muss sich vorstellen, dass so ein Baby natürlich von der Körperoberfläche relativ viel Flüssigkeit verliert. Das heißt, wenn ein Baby trinken möchte, das möchte meine Tochter sehr häufig, dann ist es in den meisten Fällen wahrscheinlich eher ein Thema des Flüssigkeitshaushaltes und nicht das Thema des Essens. Aber das ist ja etwas, was sich auch schon bei uns eingeprägt hat. Auch ein Glaubenssatz. Ah, das Baby hat Hunger. Ich habe noch nie irgendjemanden gehört, dass jemand gesagt hat, ah, das Baby hat Durst. Und das ist spannend, weil dieser Phase fängt es schon an, dass sich im Hypothalamus, also in sozusagen unserer Hormonschaltzentrale im Gehirn, das Hunger- und Durstzentrum anders prägen kann.
Aber nochmal eine kurze Frage zu der Muttermilch. Du willst dich vielleicht damit befasst haben, weil ich finde das ganz interessant. Ich habe da, glaube ich, mal auch schon was zu gehört. Wie ist denn das Verhältnis in der Muttermilch Fett, Kohlenhydrate, Eiweiß?
Ein hochinteressantes Thema, weil es nicht wirklich hundertprozentig verallgemeinerbar gibt. Es gibt Untersuchungen dazu. Also ja, ich beschäftige mich mit dem Thema unabhängig aus der eigenen Situation heraus schon länger mit dem Thema. Und wir sind auch bei Artgerecht beschäftigen wir uns damit, wenn man über das Thema Pränahrung spricht. Also mal ganz grob gesagt, es gibt Verhältnisse von Proteinen, Eiweißen, wo ich jetzt nicht hundertprozentig sagen kann, wie die sich hundertprozentig verteilen, aber es gibt so Querschnitt ungefähr das, was so drin sein sollte. Tatsache ist, der Flüssigkeitshaushalt im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Kuhmilch ist höher, der Proteingehalt ist niedriger und wir haben einen höheren Anteil an freien Aminosäuren, die auch in Milch enthalten sind. Also essentielle Aminosäuren und eben die sozusagen als nicht essentiell bezeichnet werden, also alle sogenannten proteinbildenden Aminosäuren sind damit vertreten. Und von daher ist das ein spannendes Thema, wie eine Zusammensetzung ist. Ne, welche Ersatzmilch könnte man nehmen, welches Milchpulver, und das ist sehr, sehr spannend.
Haben wir denn da auch schon Eisen drin in der Muttermilch?
Es gibt jetzt nicht in größeren Mengen Eisen da drin, es gibt aber ein Protein, das drin ist, das ist ein sogenanntes eisenbindendes Glykoprotein oder ein Transporter für Eisen, das ist Lactoferrin. Das ist auch in größeren Mengen vorhanden. Also bei menschlicher Milch kommt es immer so ein bisschen auf das Laktationsstadium, also wann betrachte ich die Milch. Sprich, diese Erstmilch sozusagen hat bis zu 7 Gramm pro Liter in menschlicher Milch. Im Verlauf nimmt das ein bisschen ab und dann reden wir zwischen, also mal die ganze Spanne betrachtet, zwischen 1,5 bis 4 Gramm, die sich so pro Liter an Lactoferrin finden. Und Lactoferrin bindet Eisen, sprich, hat verschiedene Aufgaben. Das ist ja bei uns auch nochmal ein separates Thema und ist ein Transporter für Eisen und enthält dementsprechend auch ein bisschen Eisen.
Also Lactoferrin ist natürlich ein super Stichwort. Über Lactoferrin möchte ich auf jeden Fall noch mit dir sprechen heute. Ich rede selten über Nahrungsergänzungsmittel, also das ist eine Handvoll, was ich empfehle. Artgerecht ist zufällig auch mein Lieblings-Nahrungsergänzungsmittel, wenn ich mal was kaufe oder wenn ich was empfehle. Aber Lactoferrin ist für mich eine Geheimwaffe und deshalb müssen wir da auf jeden Fall gleich nochmal drüber sprechen.
Das machen wir. Das machen wir.
So, jetzt erstmal zum Eisen. Matthias, was macht Eisen so wichtig? Was genau passiert nicht mehr, wenn wir zu wenig davon im Körper haben? Was passiert?
Genau, das ist, fangen wir vielleicht so an, Eisen als Spurenelement und eines der wichtigsten Spurenelemente im Körper. Natürlich kann man jetzt darüber diskutieren, über die Wichtigkeit. Wenn wir uns vorstellen, dass ein menschlicher Körper ungefähr 3 bis 4 Gramm gespeichert hat, das ist nicht wirklich viel. Das ist das, was die DGE empfiehlt, an Salz pro Tag zu essen. Ja, also jetzt nur mal das ist nicht viel, aber es ist so elementar im wahrsten Sinne des Wortes. Eisen erfüllt unfassbar viele Aufgaben als Kofaktor für enzymatische Prozesse, als Energie im Rahmen des Energiegewinnungsprozesses in jedem Mitochondrium, also in jeder einzelnen Zelle, wenn Energie gebildet wird, wird Eisen benötigt. Und das, was man eigentlich auch kennt und was die Menschen auch kennen, die schon mal mit Eisenmangel ein Thema hatten, jetzt abgesehen von einem Eisenwert, der bestimmt wird, es hängt sowohl mit der Blutbildung per se zusammen, also dass Blut und rote Blutkörperchen gebildet werden können, aber auch das in roten Blutkörperchen enthaltene Hämoglobin, also das, wo letztendlich Sauerstoff dran bindet, enthält Eisen. Und letztlich transportiert dann sozusagen Eisen, weil es mit Sauerstoff oxidiert, bindet es dort dran und kann dann sozusagen den Sauerstoff im Körper transportieren. So, und aufgrund der Fülle der Aufgaben kommen dann auch wieder tendenziell allgemeinere Symptome hintenbei raus von Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Infektanfälligkeit, eingerissene Mundwinkel, eingerissene Fingernägel, brüchige Haare und so weiter. Also da hat Eisen auch extrem wichtige, also fast schon so Beauty-Aspekte, die damit erfüllt werden. Aber eben im Sinne von Schönheit von innen heraus sind aufgefüllte Eisenspeicher und ausreichend vorhandenes Eisen und Eisen, das verteilt werden kann im Körper, entscheidend dafür, dass der Stoffwechsel richtig funktioniert.
Meine Coaches oder meine Teilnehmer berichten mir oft, eigentlich fast immer, so im ersten Check-up Konzentrationsstörung, müde und erschöpft. Würdest du dann als erstes so ein Eisenwert checken, wenn du sowas hörst? Oder gibt es da noch
andere? Es gibt, das weißt du natürlich auch, es gibt ja eine Fülle von Möglichkeiten, was gerade diese Allgemeinsymptome ausmachen können. Ja, also ich könnte es ja weitertreiben in Richtung Schlafstörungen und so weiter. Hier bin ich der festen Überzeugung, und das ist ja wahrscheinlich auch dein Vorgehen in dem Coaching, also über den Austausch und die Rücksprache etwas an einem Punkt einfach auch mal zu starten. Ja, und es ist leider so, wir können, also es ist finanziell aktuell nicht möglich und du kannst nicht einmal alles testen und nachher gibt dir das eine Aussagekraft, sondern du entwickelst Hypothesen und die arbeitet man ab. Wenn es um das Thema Eisen dann ginge, also wenn das eine Möglichkeit wäre, und jetzt könnte man ja mal so ein bisschen versuchen, eine Risikogruppe zu definieren, sprich Frauen sind per se häufiger von Eisenmangel betroffen, gebärfähige Frauen sind häufiger von Eisenmangel betroffen, Frauen, die eine Menstruation haben und Blut logischerweise verlieren, sind häufiger davon betroffen, schwangere Frauen sind häufiger davon betroffen, stillende Frauen sind häufiger davon betroffen. Das gibt einem schon mal vielleicht auch eine grobe Tendenz, könnte das ein Thema sein. Vegetarier, Veganer sind häufiger von Eisenmangelproblematiken betroffen. Also ich kann das nicht per se sagen, würde ich jetzt bei jemandem mit Müdigkeit sofort auf Eisen tippen. Aber wenn eine Frau im gebärfähigen Alter, die Sportlerin ist, das kommt vielleicht auch noch mit dazu, und eine vegane Ernährung hat, um die Ecke kommt und sagt, ich bin irgendwie ziemlich platt und abgeschlagen, dann würde ich auf der Ebene des Trainings mal schauen, was wird trainiert, wie viel wird trainiert. Und wenn ich mich für Blutdiagnostik entscheiden würde, also ich in meiner therapeutischen Praxis, aber wenn man mal nachfragt, wurde vom Arzt vielleicht mal etwas bestimmt, dann würde ich auf Eisenwerte schauen. Genau. Mhm. Und dann ist es aber wichtig, auf die richtigen Eisenwerte zu schauen. Im Regelfall ist es so, dass beim Arzt, das kennt man, es wird das sogenannte kleine Blutbild gemacht. Das heißt, man schaut eigentlich nur einmal grob, was ist drin, also Serum zu Festbestandteilen im Verhältnis. Man schaut auf rote Blutkörperchen, man schaut auf die Form der roten Blutkörperchen und auf die Leukozyten, also auf die weißen Blutkörperchen. So, und das ist alles, was ein kleines Blutbild ist. Und dann haben viele die Vorstellung, ah, ich mache ein großes Blutbild, weil, ne, wieder alles jetzt einmal, naja, das große Blutbild sagt ja letztlich nur eine Differenzierung der weißen Blutkörperchen aus. Dann wird vielleicht sogar ein großes Blutbild gemacht und dann ging man ja schon mit der Vermutung hin, mein Eisenhaushalt ist vielleicht ein Problem, und dann wird typischerweise der Serum-Eisenwert bestimmt. Aber ein Serum-Eisenwert alleine, also das bedeutet, freies Eisen sozusagen, was in den flüssigen Bestandteilen des Blutes zu finden ist, dass das letztlich eine Aussagekraft darüber geben soll, ob mein Eisenhaushalt in Ordnung ist. Aber der Eisenhaushalt ist viel komplexer. Eisen muss über die Nahrung aufgenommen werden, es muss im Darm resorbiert werden, es muss dann verpackt werden, es muss gespeichert werden in sogenannten Ferritin und es muss transportiert werden in Transferrin und muss dann an Zellen ankommen. So, und von daher, um es jetzt zusammenzufassen, ich würde drauf schauen, wenn es Indizien dafür gibt, dann würde ich den Test machen und dann würde ich nicht nur das kleine Blutbild oder auch das große Blutbild mir anschauen, sondern eben auch Serum, Eisen, aber auch Serum, Ferritin, Transferrin, Transferrinsättigung und löslicher Transferrinrezeptor. So, das sind so ein paar Werte, wo man schon mal einen guten Einblick bekommt, wie der Eisenhaushalt ist.
Und damit kommt man dann zum Arzt. Ich möchte das, das, das und das und das haben.
Ja, das macht man natürlich nicht. Und da müssen wir auch die ärztliche Hoheit dabei belassen. Das ist auch völlig legitim. Aber auch ich bin mit vielen Ärzten im Austausch. Und das ist jetzt auch kein völlig unbekanntes Thema. Aber in dem Diskurs zum Thema Eisen, Eisenhaushalt, wird es immer mehr deutlich, okay, wir müssen die Diagnostik erweitern.
Mhm. Ja. Du hast gerade die Risikogruppen aufgezählt bei den Frauen. Was ist mit den Frauen in den Wechseljahren?
Definitiv auch.
Kommt das dadurch, dass wir älter werden und das gar nicht mehr so gut funktioniert? Oder?
Naja, also älter werden ist ja per se etwas sehr Positives, aber vielleicht in dem Maße auch evolutionär nicht so vorgesehen ist. Das ist jetzt eine Hypothese. Das bedeutet nicht, dass Menschen primär nur in Wahrheit, auch wenn wir in unsere Evolution, also prähistorische Evolution zurückschauen, also die letzten 200.000, vielleicht auch Millionen Jahre, wo man sieht, wie lang haben der Menschen gelebt. Es ist definitiv der Fall, dass die Todesursachen durch Infektionen, Verletzungen schon eher gegeben waren. Also das, was wir heute medizinisch gut, tendenziell gut versorgen können. Die Langlebigkeit war aber sicherlich auch nicht völlig abwegig. Also das sieht man auch, wenn man jetzt anthropologisch mal auf Naturvölker schaut, wo man auch ein höheres Alter erkennen kann. Aber Tatsache ist, und ob jetzt evolutionär vorgesehen oder nicht, im Alter erkennen wir, dass das Immunsystem nicht mehr so gut arbeitet. Bei Frauen in den Wechseljahren verändert sich ja nun mal auch hormonell sehr viel. Ein veränderter Östrogenhaushalt, damit auch Progesteronhaushalt und sorgt zum Schluss dafür, dass das Immunsystem anders arbeitet. Und im Alter kommt es zum sogenannten Inflammaging, also eine höhere Entzündungsrate, weil das Immunsystem und auch Immunzellen nicht mehr so perfekt funktionieren. So, und dann habe ich schon wieder Ansätze, warum vielleicht der Eisenhaushalt hier interessant sein könnte, warum es auch mit ein Grund sein kann, dass Eisenspeicherwerte, also dann nochmal Ferritin, das Speichereisen, zum Beispiel auch erniedrigt sein kann.
Hm. Wenn ein Eisenmangel entsteht, ist das ein zügiger Vorgang oder entsteht das sehr schleichend?
Die Range ist relativ breit, was das angeht. Also die zügigste Form, einen Eisenmangel zu entwickeln, ist, und jetzt bitte nicht zu sehr das Bild ausmalen, aber wenn ich eine größere Verletzung habe oder mir irgendetwas breche und es blutet innen ein, also keine Ahnung, ein Beckenbruch beispielsweise oder eine innere Blutung oder wie auch immer oder vermehrte Blutung oder mir reißt ein Arm ab, also mal dramatischer gesprochen, dann entsteht ein Eisenmangel sehr schnell, aber dann steht sowieso ein hypovolämischer Schock, weil einfach sehr viel Blut verloren geht. Das ist die schnellste Variante. Und dann ist Eisenmangel primär ja keine Diagnose, sondern ein Symptom. Alles, was mit Verlust von Blut einhergeht, heißt auch Verlust von Eisen. Das bedeutet auch bei Erkrankungen wie Darmerkrankung, chronisch entzündliche Darmerkrankung, ist ein Thema, wo es ja auch durch die Entzündung zu Blutverlusten kommen kann. Das heißt, all das, was einhergeht mit Blutverlust, dann hast du da schon mal, geht es also auf die Frage, passiert ein Eisenmangel zügig? Alles, was mit Blutverlust einhergeht, ist die Frage, wie schnell wird wie viel verloren? Eisenmangel im Sinne von, es kommt zu einer Eisenmangelanämie, da gibt es ja auch unterschiedliche Varianten. Das kann auch über Vitamine entstehen, zum Beispiel über Vitamin B6 oder B12-Mangel. dass sich Form und Volumen meiner roten Blutkörperchen verändern. Das kann man auch im Blutbild mit ablesen. Und dann gibt es längerfristige Varianten. Also ich hatte eben die Sportler und vor allen Dingen Sportlerinnen angesprochen, Leistungssportlerinnen mal rausgenommen. Es gibt einen ganz klaren Zusammenhang, also eine Korrelation zwischen wie hoch ist mein Ferritinwert und wie viel trainiere ich pro Woche. Wenn wir von Leistungssport sprechen, heißt es, ich trainiere mehr als 13, 14 Stunden pro Woche. Und das heißt, je mehr ich trainiere, desto geringer ist mein Ferritinwert. Ja. So, das heißt, ich verliere auf Dauer Eisen, ich verbrauche Eisen. Der Körper hat, wie gesagt, 3 bis 4 Gramm. Der Körper hat sehr viele schöne Mechanismen entwickelt, um Eisen zurückzugewinnen aus Abbauprozessen, also rote Blutkörperchen, die abgebaut werden, die teilweise in Galle umgewandelt werden und dann die Gallenflüssigkeit wieder rückresorbiert wird. All das, was irgendwo mit Eisen und Blut zusammenhängt, das versucht der Körper schon immer wieder auch mit zu verwerten. Nichtsdestotrotz, ein Teil geht verloren. Ob über Schweiß, über Mikrotraumata, es geht ein bisschen was kaputt, es wird abgebaut und das ist eben mit der Grund, warum Speicher sich tendenziell leeren. So, mhm. Und dann ein anderer wichtiger Punkt, wenn ich über die Nahrung nicht nachkomme und nichts hinterherführe, dann braucht es auch eine gewisse Zeit, aber dann arbeitet man sich auch gerne dort rein.
Nochmal kurz zu der Frau zurück, die jetzt starke Blutungen hat, dann natürlich schnell Eisen verlieren oder viel Eisen verlieren. Wie können die das denn wieder reinholen? Oder die Frauen in der Vergangenheit haben da auch Eisen dann verloren und wie haben die das wieder reingeholt? Die haben ja jetzt auch Hungerphasen gehabt, die haben ja auch Phasen gehabt, wo sie kargen Winter hatten und so weiter.
Also warum kann eine Menstruation stark sein? Und auch unterschiedlich stark sein. Das hat natürlich individuelle Hintergründe und da muss man vor allen Dingen auf das Thema des Hormonhaushaltes schauen. Also wie laufen die Zyklushälften ab? Ist da alles gegeben? Und eine überschießende immunologische Reaktion, die ja letztlich eine Regelblutung auch darstellt, sorgt zum Schluss dafür, dass dann eben auch wirklich Gewebe rausgeht. Jetzt der evolutionäre Bezug, auch hier nochmal in Richtung Hypothese gedacht. Also der Mensch hat im Vergleich zu anderen Säugetieren eine Technik entwickelt eine Variante entwickelt, die da heißt, wenn ich blute, dann, wenn ich nicht mehr empfängnisbereit bin. Das ist ja bei anderen Säugetieren andersrum. Und ich glaube, ein großer Unterschied, warum das nicht so ein Thema ist, ist, dass wir tendenziell früher im Leben, also Frauen tendenziell früher im Leben ihre Periode bekommen, also in die Pubertät einsteigen, lange Zeit sich mit Regelblutung beschäftigen, tendenziell das auch noch mit Hormonen und einem modernen Lifestyle mit ergänzen und erst sehr spät das erste Kind bekommen. Im Schnitt, glaube ich, in 2018 waren die letzten Zahlen, die ich kenne, im Schnitt in Deutschland mit 34 Jahren. So, und jetzt ist halt die Frage, wie hat sich das eigentlich evolutionär sonst durchgesetzt? Wir wissen, also das ist einen klaren epidemiologischer Zusammenhang. Mit der Abnahme von Infektionserkrankungen verringert sich auch die Anzahl von neuen Geburten. Evolutionär vorgesehen wäre es wahrscheinlich so, möglichst viel und häufig Kinder zu bekommen. Das heißt, die Phase dass man eine Periode hat. Oder eine Menstruation hat, die ist ja tendenziell eher selten gewesen, weil entweder ich war schwanger oder stillend und habe vielleicht schon wieder ein Kind bekommen. Also da ist die Taktung anders. Aber man muss dazu sagen, dass das sowohl evolutionär betrachtet, sehen wir aber heute auch in Entwicklungsländern, dass die Sterblichkeitsrate bei Kindern dramatisch hoch ist. Und das ist vor allen Dingen bedingt durch Infektionserkrankungen. Und Infektionserkrankungen jetzt in unserer heutigen Zeit durch veränderte Lebenssituationen, also viel größere Populationen, die in großen Städten zusammen sind mit Dreckwasser und nicht richtig versorgt zu sein. Das alles führt zum Schluss dazu, dass die Kindersterblichkeitsrate höher ist. Das führt dazu, dass auch Eltern häufiger Kinder bekommen und sorgt zum Schluss dafür, dass die Weltpopulation weiter ansteigt. Man weiß durch auch Möglichkeiten wie Impfungen und Ähnlichem, das dadurch hinzubekommen, dass Kindersterblichkeit reduziert wird und dadurch auch weniger Kinder geboren werden im Umkehrschluss.
Interessant.
Also das ist sicherlich nochmal ein Zusammenhang und das ist auch der Grund, wenn ich jetzt, ohne jetzt dogmatisch zu sein, aber mir das evolutionär betrachte, wahrscheinlich mit ein Grund, warum Menstruation nicht per se ein Thema in der Evolution als großes gewesen ist. plus Lifestyle und sagen wir mal in einer Umwelt, wo wahrscheinlich der Hormonhaushalt auch gut funktioniert hat, so wie es eben angelegt ist, dass das gar nicht zu Problemen geführt hat.
Jetzt hast du gerade so schön erzählt, Eisen kommt über die Nahrung rein, das Spurenelement, über ein Stück Fleisch oder über rote Beete zum Beispiel, wenn es um die Pflanzen geht. Also der Weg ist ja dann Mund, Darm, Körperzellen so ungefähr. Und funktioniert das bei tierischen und pflanzlichen Nahrungsmitteln gleich?
Es gibt also ein paar Differenzierungen. Also du hast schon zwei gute Sachen genannt. Ich kann auf pflanzliches Eisen oder auf tierisches Eisen zurückgreifen. Die Verdauung beginnt im Mundraum. Sprich, wenn wir jetzt mal Eisen aus Fleisch nehmen als Beispiel, dann sprechen wir von Hämeisen, also das, was in roten Blutkörperchen, also die Hämoglobin, Hämeisen, also in einer Proteinstruktur gebundenes Eisen, das jetzt im Darm aufgespalten werden muss und Gott sei Dank auch über direkte Rezeptoren, also es gibt Rezeptoren, die genau Häm aufnehmen können. Das ist interessant, was auch den Bezug zu ist Fleisch ein Thema in unserer Evolution gewesen. Wir können es über einen Rezeptorweg aufnehmen. Es gibt Rezeptorwege auch für pflanzliches Eisen. Dort handelt es sich um pflanzlich gespeichertes Eisen, also sozusagen Ferritin aus der Pflanze. Und auch da gibt es Untersuchungen zu, die zeigen, okay, auch das kann direkt aufgenommen werden. Es gibt aber Abstriche, was die sogenannte Bioverfügbarkeit im Organismus angeht. Ich nehme noch eine Sache mit dazu. Eine Variante ist zum Beispiel auch, und das kennt man ja heute eher aus der Apotheke, ne? Wir gehen jetzt nochmal auf eine Patientin, eine Klientin, ein Coachie zurück. Du sagst, ich tippe mal auf Eisenmangel. Man guckt sich die Eisenwerte an, ist ein Eisenmangel, und dann lautet die Empfehlung, okay, du nimmst ein Eisenpräparat. Und dann bekommt die Person freies Eisen. Zweiwertig oder dreiwertig. Zweiwertiges Eisen kann über einen Rezeptor direkt im Darm aufgenommen werden. Sogenannte DMT, also zweiwertige Metallrezeptorweg, direkt aufgenommen werden. Das Problem ist, wenn man sich bestimmte Dosierungen anschaut von 50 bis 100 Milligramm bei freiem Eisen und das Ganze wird über den Mund aufgenommen, dann ist ja auch das, was die meisten Leute auch beschreiben, Nebenwirkungen. Also Unverträglichkeit, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Verstopfung, Durchfall, schwarz gefärbter Stuhl, Magendruck, Darmdruck, wie auch immer. Und der Hintergrund ist relativ einfach und die Analogie ist relativ einfach. Wenn du einen Eisennagel mal draußen bei dem Wetter hinlegst, dann weißt du, was irgendwann damit passiert. Es fängt nämlich an zu rosten. Und wenn du Ionen hast, dann sind die sehr freudig dabei zu reagieren. Viel freies Eisen sorgt für viele Reaktionen, sorgt für viel Bildung von freien Radikalen im Darmlumen, zu einer Dysbiose, zu einem erhöhten proentzündlichen Druck, und letztlich auch zur Störung der Darmintegrität, sprich Barrierestörung, dementsprechend einer fehlenden Funktionsweise. Wir müssen festhalten, dass Frauen ungefähr 15 und Männer ungefähr 8% des aufgenommenen Eisens nur aufnehmen in den Körper, in die Körperzellen. Der Rest bleibt im Darmlumen, was die Verfärbung des Stuhles erklärt, aber was auch bedeutet, dass ein ganzer großer Teil nicht verwendet wird. Das ist bei zweiwertigem Eisen so. Bei dreiwertigem Eisen muss dreiwertiges erst in zweiwertiges Eisen umgewandelt werden, um in die Zelle zu kommen. Dabei entstehen noch mehr freie Radikale. Das ist zwar besser verträglich, aber auch nicht wirklich förderlich. Und wenn zweiwertiges Eisen dann in der Zelle angekommen ist, du hattest eben gesagt, also was fehlt noch? Da fehlte jetzt noch die Blutbahn dabei. Dann muss es verpackt werden und im Körper transportiert werden. Und wir sehen, dass bei diesem Umwandlungsprozess, ein chemischer Prozess von zweiwertigem zu dreiwertigem, weil es wird als dreiwertiges Eisen dann verpackt, ich hoffe, geht nicht zu tief rein, da entstehen auch wieder freie Radikale, was zum Schluss dafür sorgt, dass die Darmzellen geschädigt werden.
Also wer verschreibt denn dann Eisen als Tabletten? Ich meine, das ist doch dann keine gute Idee.
Alle. Und die Nebenwirkungen sind bekannt, aber die Nebenwirkungen sind tolerabel im Verhältnis, so ist zumindest die Argumentation, die Nebenwirkungen sind tolerabel im Verhältnis zu dem, was noch viel schlimmer wäre, nämlich eine Eisenmangelanämie zu haben. Das wäre also eine extremere Form oder Eisenmangelsituation grundsätzlich. Die Hypothese, die ich jetzt mal in den Raum stelle, und das ist eigentlich auch etwas, was wir wissen, Eisenmangel ist nicht nur ein Versorgungsproblem mit Eisen. Ja, wir haben weltweit ist Eisenmangel neben Vitamin D-Mangel eine der häufigsten Mikronährstoffunterversorgungen. Ungefähr 2 Milliarden Menschen weltweit haben eine Eisenmangelanämie. Also das ist ein größeres Thema. Da reden wir noch nicht von latentem Eisenmangel und bestimmten Reduktionen. Und es ist egal, ob Industrienation oder Entwicklungsland. Wir finden das überall. So, und du hast es eben so schön angesprochen. Ich würde jetzt nicht jedem empfehlen, isst viel Fleisch. Das wäre jetzt nicht die Lösung. Aber das ist das, was dir der Arzt sagt. Sie essen wenig Fleisch. Ja, dann ist kein Problem. Dann ist es ja klar. Mhm. Und da lohnt sich jetzt, in die Diagnostik mal reinzugehen oder mal näher zu schauen, was könnten denn andere Ursachen dafür sein? Und ein Mechanismus, der hochinteressant ist, und das schließt, glaube ich, auch zu dem Einstiegsthema ganz gut. Wenn es Entzündungsprozesse im Körper gibt, dann verändert sich der Eisenhaushalt. Das hat evolutionär betrachtet einen wichtigen Hintergrund, denn Bakterien arbeiten ähnlich wie unsere Zellen auch eisenabhängig. Und wenn kein Eisen vorhanden ist, dann können Bakterien sich nicht so gut vermehren. So, evolutionär war tendenziell die Haupttodesursache, weshalb dann Menschen vielleicht nicht immer so alt geworden sind. Bakterielle Erkrankungen, nicht viral, bakterielle. Und parasitäre Erkrankungen, alles Stoffwechselprozesse, die eisenabhängig sind. Und der Körper hat einen spannenden Mechanismus entwickelt. Wenn es zu einer lokalen oder zu einer Entzündungsreaktion kommt, dann werden bestimmte Botenstoffe ausgeschüttet von diesen Immunzellen. Die zirkulieren in der Blutbahn und sorgen unter anderem in der Leber dafür dass ein bestimmter Botenstoff daraus, ist das Interleukin 6, dass die Leber einen Stoff produziert, das wie so eine Art Stopfen für Leber- und Darmzellen ist, um Eisen nicht mehr zu verteilen. Dieser Stoff nennt sich Hepcidin und wird entweder bei sehr hohen Eisenmengen und immer wieder Eisen ausgeschüttet, also wenn sehr viel Eisen da ist, oder bei Entzündung. Wenn es also, um es jetzt zusammenzufassen, Entzündungssituationen aus welchem Grund auch immer, ne, sei es eine übergewichtige Person mit niedriggradigen Entzündungssituationen, chronisch entzündliche Darmerkrankung, was es dann auch immer sein mag, alles, was sozusagen auch mit niedriggradigen Entzündungen einhergeht oder chronischen Entzündungssituationen einhergeht, sorgt auch dafür, dass Hepcidin ausgeschüttet wird. Und das heißt zum Schluss, jetzt kann ich so viel Eisen oben reinschieben, wie ich will, aber es wird im Körper gar nicht mehr richtig verteilt. Natürlich wird bei großen Eisenmengen sich der Serum-Eisenwert erhöhen, ne, da haben wir auch drüber gesprochen, aber nicht Ferritin und nicht Transferin. Und die Symptome gehen tendenziell auch nicht weg. Und dann haben wir, glaube ich, ein relativ breites Bild von, es ist nicht nur Ernährung. Ernährung ist ein wichtiges Thema, vor allen Dingen in Entwicklungsländern, keine Frage. Bei uns ist es eher, dass wir ja auch letztes Jahr, glaube ich, auch wieder einen neuen Rekord im Fleischkonsum hingelegt haben. Also es kann nicht an zu wenig Fleisch essen liegen, dass überall das zu finden ist.
Das stimmt, ja, das stimmt. Du hast gerade erwähnt, dass Sportler eher einen höheren Eisenbedarf haben. Mein Mann ist Veganer und bereitet sich gerade auf einen 100-Kilometer-Lauf vor.
Ja.
Hat auch einen ziemlich sportlichen Plan, sportlichen Trainingsplan, er ist auch schnell. Kann er seinen Eisenbedarf über Pflanzen aufrechterhalten? Würde das klappen?
Ja, ich bin der festen Überzeugung, dass das möglich ist. Man muss es kontrollieren bei solchen höheren Belastungen. Der Mensch kann viel. Die Frage ist zum Schluss, ist er genau dafür vorgesehen? Ich würde es kontrollieren und würde einfach auch mal auf die Werte schauen. Aber ja, tendenziell ist das möglich. Und dann macht es Sinn, natürlich Ergänzungen mit dazu zu nehmen, die die Aufnahme von pflanzlichem Eisen erhöhen. Ja, also allen voran zum Beispiel Vitamin C. Bei Vitamin C gibt es verschiedene Mechanismen, warum das interessant ist. Zum Beispiel auch die Produktion von verschiedenen Transferinen, die durch Vitamin C angeregt wird. Aber eine ganz einfache Variante ist, dass in Ferritin, also im pflanzlichen Ferritin gespeicherte Eisen, ist dreiwertiges Eisen. Das muss erst umgewandelt werden. Da habe ich eine freie Radikalenbildung, dann funktioniert das nicht so gut. Und Vitamin C ist ein Antioxidant. So, dann habe ich schon eine verbesserte Aufnahme. So, und dann natürlich weglassen von anderen Produkten, die Mineralien oder Spurenelemente beinhalten, unter anderem Calcium. Also das ist jetzt ja bei deinem Mann als Veganer kein Problem. Milchprodukte nicht zu der Eisen-Thematik mit konsumieren. Auf der anderen Seite kein Kaffee trinken. Ne? Das reduziert oder koffeinhaltige Getränke reduzieren die Aufnahmefähigkeit von Eisen. Du kannst Kaffee trinken, aber nicht zusammen, wenn du Eisen nochmal supplementierst oder wenn du eine Speise dir zubereitest, die explizit auf Eisen ausgelegt ist. Du hast jetzt eben die rote Beete angesprochen, dann wäre es nicht gut. Rote Beete mit Kaffee schmeckt jetzt vielleicht auch nicht so gut, aber das wäre dann nicht der Hauptfokus.
Ja. Wir haben hier rote Beete jeden Tag in unserem Drink drin. Jeden Tag. Ich habe immer, einen pinkfarbenen Gesundheitsshake. Noch eine Frage zu dieser Geschichte mit dem Langstreckenläufer. Wenn er jetzt mal messen lassen würde, das gilt ja vielleicht auch für alle, ich möchte jetzt messen lassen, wo stehe ich mit meinem Eisen? Gehe ich dann nüchtern hin zu dem Spezialisten, der das jetzt macht? Sollte ich vorher nicht trainieren? Sollte ich bestimmte Sachen nicht essen? Und welcher ist der richtige Arzt? Oder sollte man lieber zum Heilpraktiker gehen?
Das hängt so ein bisschen damit zusammen, was man auch für ein Verhältnis zu seinem behandelnden Arzt hat. Das kann jeder Arzt bestimmen, das kann auch jeder Heilpraktiker bestimmen. Also ich würde jetzt auch hier nicht irgendwie ein Eisensupplement kurz vorher nehmen, das ist klar, aber man geht ja auch hin, um erstmal zu testen, bevor man überhaupt etwas nimmt. Ich würde es wahrscheinlich tendenziell eher als nüchtern empfehlen. Es gibt Ansätze, die sagen, komm in der Situation, wie du über den Tag sowieso unterwegs bist. Ich würde es nüchtern, glaube ich, machen, wie gesagt, neben dem kleinen Blutbild, da wirst du ernährungsbedingt keine Unterschiede sehen. Bei einem Serum Eisenwert, wenn du jetzt nicht unbedingt gerade Eisen konsumiert hast, und Ferritin und Transferinsättigung, das sind auch Werte, die längere Zeit wahrscheinlich noch brauchen. Aber wenn du jetzt natürlich sehr eisenhaltig, mal angenommen, vorher gegessen hast, dann wäre es ja in Ordnung. Wenn das deine Ernährungsweise ist und du gehst dann nüchtern hin, dann ist es ja top. Mhm. Wir wollen ja kein Problem uns suchen, sondern herausfinden, ob das vielleicht etwas ist, wo man noch nachjustieren kann. Mhm. Veganer, das nur noch mal als Hinweis, egal, du sagst zu Recht, man muss nicht immer alles supplementieren. Für alle Veganerinnen und Veganer gilt aber, was ich nicht über die Ernährung abdecken kann, ist Vitamin B12. Und das muss supplementiert werden. Das gilt wahrscheinlich auch für uns, die so ein bisschen unter die Allesesser fallen, ja, aber bei Veganern absolut elementar.
Ja, er supplementiert es auch. Was würdest du da für eine Menge am Tag vorschlagen?
Ich würde mich natürlich an die täglichen Einnahmengrenzen halten. Das sind, glaube ich, 3 oder 6 Mikrogramm. Ja, ich würde mich sowieso auch, also das gilt natürlich auch, ich würde mich auch an die Einnahmeempfehlungen auf den Verpackungen halten. Mhm. Das hat aber jetzt auch vor allen Dingen erstmal einen rechtlichen Hintergrund. Vitamine sind keine Medikamente, aber sie können wechselwirken, das ist ganz klar. Und sie haben bestimmte Effekte. Das ist jetzt bei wasserlöslichen Vitaminen wie dem B-Vitamin oder Vitamin C nicht das Hauptproblem. Aber es gibt bestimmte Erkrankungen, wo das schon ein Thema sein kann. Aber eine Hypervitaminose, also zu viel eines Vitamins, eines wasserlöslichen Vitamins, ist, glaube ich, schwierig zu erzeugen, weil man das einfach über den Urin auch wieder mit ausschaltet.
Also B12 ist ja auch noch wichtig für die Frauen, jetzt Wechseljahre, ältere Frauen. Das wird ja auch nicht mehr so gut hergestellt, ne? Ab 50, glaube ich, geht das schon los, dass es nicht mehr so gut hergestellt wird im Darm.
Naja, es gibt verschiedene Elemente. Also Vitamine haben ja grundsätzlich sind ja essentielle Stoffe, das heißt, ich muss sie über Nahrung aufnehmen. Es gibt da 2, 3 Knackpunkte, die entscheidend sind. Also entweder ich kann über einen Umwandlungsprozess Vitamin B12 durch Darmbakterien bilden. Bei einer Dysbiose ist das tendenziell nicht so gut möglich. Dann fehlen die Bakterien, die für die B12-Produktion notwendig wären. Das könnte ein Faktor sein. Noch viel wichtiger ist, es gibt den sogenannten Intrinsic-Faktor, der wird im Magen gebildet. Der bindet B12 und transportiert es schön durch den Dünndarm, dann bleibt es intakt und wird dann am Ende am terminalen Ileum, also am Ende des Dünndarms, resorbiert, aufgenommen. Wenn, und das ist dann, glaube ich, ein viel spannenderes Thema, wenn es halt Probleme im Sinne von Sodbrennen, Magenprobleme, Magengeschwüre gibt und man sowas einsetzt wie Protonenpumpenhemmer, also diese ganzen, wie sie immer genannt werden, Magenschutz, was sie ja nicht sind, sondern sie sind ein Säureblocker, dann nimmt auch die Produktion von Intrinsic Factor ab und dann kannst du so viel B12 oben reinschmeißen, wie du willst. Das wird dir während der Verstoffwechselung kaputt gehen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Supplementierung, das kann man testen. Funktioniert das nicht, deswegen sollte man die Werte dann bestimmen und der B12-Wert passt nicht, dann sollte man das über den Arzt oder Heilpraktiker über Spritzen nachdenken.
Okay.
Intramuskulär.
Zurück zum Eisen. Eisen und Abnehmen. Ja, also wir haben ja gerade im Vorgespräch schon beschlossen, quasi, dass ein Eisenmangel nicht dazu führt, dass man jetzt schlechter abnimmt, aber das Übergewicht über das, was wir gerade schon besprochen haben. Und wir haben dieses Thema, wie Fettzellen sich gegenseitig behindern im Gewebe, also dass da eben auch Entzündungen entstehen im Fettgewebe, Entzündungsbotenstoffe durch die Gegend geschickt werden. Und da, und du hast ja gerade gesagt, dass wenn es Entzündungen gibt und das Immunsystem aktiv wird, dass das mit dem Eisen nicht mehr so gut funktioniert. Ja. Das ist richtig.
Das ist richtig. Also man muss so ein bisschen differenzieren zwischen, das sind erstmal die physiologischen Zusammenhänge, so wie unser Körper funktioniert. Das heißt, unter Entzündung wird Eisen nicht mehr gut verteilt. Punkt. Mhm. Ob jetzt das Thema der Metaflammation, also Entzündungssituationen in Fettgewebe beispielsweise, dann diese massiven systemischen Auswirkungen hat, sei nochmal dahingestellt. Aber auf jeden Fall ist eine niedriggradige Entzündungssituation, und dazu würde ich ja diese Metaflammation mit dazu zählen, etwas, was einen systemischen Prozess dann tendenziell schon ausmacht, und es ist zumindest etwas, was man kontrollieren kann. Ich kann das natürlich auch parallel mit passenden Laborparametern abgleichen. Ne? Ich kann mir zum Beispiel meinen Interleukin-6-Spiegel abfragen, das kann man bestimmen. Oder ich kann Hepsidin bestimmen, das ist möglich. Mhm. Bei Interleukin 6 ist es so, das ist ja gerade, wenn es um die Diagnostik, die Labordiagnostik von niedriggradigen Entzündungen geht, geht man ja gerne über den sogenannten CRP, also C-reaktive Protein. Das ist ein bisschen ungenau, weil es zum Immunsystem, zu dem Komplementsystem gehört. Das ist so ein bisschen phasenverschoben, das kommt so ein bisschen später. Dann ist der oft nicht sensitiv genug, deswegen gibt es so einen hochsensitiven CRP. In dem gesamten Bild gibt mir das eine Tendenz. Wenn ich mir Entzündungsparameter anschaue, systemisch, die zirkulieren, kann ich auch eine Aussage treffen. Und da ist bei Interleukin 6 so eine Range zwischen 15 bis 150 Pikogramm pro Milliliter. Das ist also irgendwas, ein bisschen Entzündung, aber noch nicht so richtig. Und das ist sicherlich nochmal was man auch mitbestimmen kann. Das macht nicht jedes Labor unbedingt. Und das ist so ein bisschen nicht die Standarddiagnostik. Aber ich glaube, je mehr wir in der Labordiagnostik auch auf diese, so ich nenne es mal so eine Art immunologisches Profil schauen. Also was findet hier neben der Anzahl der Zellen, was passiert hier eigentlich? Wie arbeiten die Zellen? Wird das sich wahrscheinlich mehr und mehr etablieren. Also geht natürlich auch für andere. So, und jetzt darauf zurückzukommen, ja, ich würde schon sagen, dass niedriggradige Entzündungssituationen, wie gesagt, ob jetzt bedingt durch eine Abnehmensituation oder eine fehlschlagende Abnehmensituation dafür bedingt ist, aber man darf nicht vergessen, dass auch Leptin pro-entzündliche Aspekte auf das Immunsystem haben kann. Also es ist ja mehr als nur ein Teil davon. Und von daher gibt es diesen Zusammenhang, und du hattest die Frage gestellt, kann ich durch einen Eisenmangel vielleicht auch nicht abnehmen? Wenn ich jetzt drüber nachdenke, auch das ist zumindest eine Hypothese, die man ja auch testen kann. Ja, also wenn es jetzt nicht ein Akutthema ist und wenn jetzt wirklich gar nichts funktioniert, also Ernährungsumstellung, Bewegung, Darmregeneration und es funktioniert gar nichts und es liegt noch ein Eisenmangel mit vor, dann könnte man schauen, weil natürlich durch zu wenig Eisen, das hatte ich ja eben auch gesagt, in Mitochondrien, also in den Kraftwerken der Zelle, nicht mehr ausreichend Energie gebildet wird. Das heißt im Umkehrschluss, Mitochondrien arbeiten nicht richtig. Das heißt, eine Zelle sagt, wenn die nicht richtig arbeitet, brauche ich die auch nicht mehr. Das heißt, der Körper greift lieber auf andere Energieträger zurück, verstoffwechselt jetzt nichts mehr mit Sauerstoff, weniger Fettsäuren. Also es könnte einen Zusammenhang geben, aber das ist jetzt wirklich nur mal so ins Blaue gesprochen. Die Zusammenhänge bestehen. Ich würde es nur nicht, das hatte ich dir auch gesagt, nicht kausal. Also nicht, wenn ich einen Eisenmangel habe, kann ich auch nicht abnehmen, sondern es kann ein Element in dem Gesamten sein.
Und dann geht es ja um die Aufnahme von Eisen. Und jetzt können wir mal auf das Lactoferrin zu sprechen kommen. Ich bin ein Lactoferrin-Fan. Ich empfehle es auch jedem, der mir zuhört. Ja. Ich bin letztens in der Apotheke gestanden, habe dann der Frau gesagt, kennen Sie eigentlich Lactoferrin? Und da sagt die, nee, was ist das denn?
Ja.
Da habe ich dir erstmal einen kleinen Vortrag gehalten, was das ist. Das ist in allen Körperflüssigkeiten drin, ist in der Muttermilch, wie du gerade gesagt hast, in größeren Mengen, um das Kind zu schützen. So habe ich Lactoferrin kennengelernt, ein Antibiotikum in gut. Also Antibiotikum, das wird geschluckt und zerstört die Bakterien im Darm und auch die guten, und geht nur auf Bakterien, und Lactoferrin markiert quasi Bakterien, Viren, Parasiten, Pilze, also alles, was da so reinkommt in den Körper und da nicht hingehört und sagt dem Immunsystem, guck mal, da kümmere dich mal darum. So erkläre ich das immer. Und da können wir gleich nochmal kurz drüber sprechen. Und aber es hat auch wieder was mit der Eisenaufnahme zu tun. Ich bin ein absoluter Fan von, wie gesagt, ich empfehle nicht viele Nahrungsergänzungsmittel. Das habe ich immer im Haus, auch für Notfall.
Ja.
Wenn ich das Gefühl habe, ein Arzt würde mir sagen, du brauchst jetzt ein Antibiotikum, weil du hast, da kommt, schleicht sich gerade ein Infekt von hinten an oder keine Ahnung, Blasenentzündung, was weiß ich, dann schmeiße ich mir das rein und das ist in 0, nix verschwunden. Deshalb habe ich das immer im Haus. Ihr habt ja auch so diese
Lutschtabletten.
Diese Lutschtabletten im. Ich habe auch davon meiner Zahnärztin erzählt und die sagt, wieso fängst du nicht bei der Firma an? Weil ich da so begeistert von erzählt habe.
Ja, also es ist auch wirklich ein spannendes Thema und wir sind ja von, ich sag mal, von der Seite artgerecht damit beschäftigt, aber unser Schwesterunternehmen und auch dort bin ich sozusagen in dem direkten Austausch mit denen, die sich um, also die Biotechnologen, die sich um die Produktion kümmern. Das heißt, wir produzieren auch den Rohstoff Made in Germany, extrahieren dieses Protein, reinigen das auf und sind der festen Überzeugung, dass das ein Teil, ein spannender Aspekt, ein Protein ist, also ein Eiweiß ist, was zwar erstmal in Milch vorkommt. Es hat verschiedene Aufgaben. Du hast es jetzt eben so schön benannt. Es hat antibakterielle, antivirale und antimykotische Eigenschaften. Sprich, es kann wirklich gezielt, also ein Mechanismus, haben wir jetzt schon drüber gesprochen, es entzieht Bakterien Eisen. Ne? Da ist ein Bakterium, da ist ein bisschen Eisen um die Ecke und das Bakterium möchte jetzt anfangen zu wachsen und sich zu vermehren. Und der Körper schüttet dann von Immunzellen produziert, und zwar von weißen Blutkörperchen, von sogenannten neutrophilen Granulozyten, schüttet dann einfach erstmal Lactoferrin aus. Und dann hat Lactoferrin die Möglichkeit, zwei Eisenatome zu binden, oder um genauer zu sein, zwei Eisenionen zu binden. Lactoferrin kann dreiwertige Metalle oder Metallionen binden, insbesondere Eisen. Und das ist auch genau der Name, wo du schon sagst, Ferrin, es muss ja irgendwas mit Eisen zu tun haben. Erstmalig wurde es in den 1930er Jahren nachgewiesen, dann das erste Mal extrahiert in den 1960er Jahren und man hat das extrahieren können und trocknen können und dann sah das so ein bisschen rötlich aus. Mhm. Deswegen, wenn du in der Literatur schaust, spricht man auch gerne von vom roten Protein, Red Protein. Das war so ein bisschen der Startschuss. Und es wurde erstmals aus Kuhmilch extrahiert und seitdem findet viel Forschung zu dem Thema statt. Wir sind da auch an vielen Projekten mitbeteiligt, setzen uns dafür ein, dass mehr dran geforscht wird, weil es jetzt nicht darum geht, diese eine Wunderwaffe für sich isoliert zu haben, sondern weil du extrem viel Potenzial in synergetischen Effekten haben wirst. Das heißt, als mit Hinzugabe von Lactoferrin funktionieren bestimmte Sachen einfach besser. Und das sind natürlich Dinge, die man in der Tiefe beweisen muss und dann natürlich dann auch für spezifische Keime nachweisen muss, auch wenn es eben grundsätzliche, logischerweise biologische Eigenschaften gibt. Ein Antibiotikum, ganz klar, ist eine super gute Erfindung. Wie sie eingesetzt werden, ist eine Katastrophe. Mhm. Ja, wir haben uns in da teilweise Resistenzen geschaffen, weil eben, wie du gesagt hast, ja, dann hat mir mein Arzt gesagt, ich habe da sowas Anschleichendes, ich soll mal ein Antibiotikum nehmen. Und das ist auch wirklich in Leitlinien teilweise so verankert. Du sollst es nehmen, um präventiv gegen einen potenziellen bakteriellen Infekt vorzugehen. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube auch nicht, dass diese Vorgehensweise in unseren Breiten die richtige ist. Das mag vielleicht dann auf anderen Teilen dieses Planeten sinnvoll sein, aber das kann nicht die allgemeine Empfehlung sein. Und jede Antibiotikumgabe verändert das Mikrobiom, ne, führt zu Dysbiose. Und das gilt aber für auch mittlerweile über 1500 andere untersuchte Medikamente, die alle einen Impact auf das Mikrobiom haben. So, und wenn Lactoferrin auf der einen Seite, das Mikrobiom besteht ja nicht nur aus Bakterien, sondern eben auch aus bestimmten Viren oder Virenbestandteilen und Pilzen und bildet ja sozusagen ein ganz eigenes, auch genetisches Profil. Ja, deswegen sind wir eine Art Superorganismus. Da kommen wir dann an den Punkt, dass wir das Lactoferrin nicht nur die pathogenen Keime bekämpfen kann, sondern auch das Wachstum positiver Keime fördern kann. Also es ist anti- und probiotisch zugleich. Und jetzt kann man natürlich sagen, wie kann das denn sein? Da haben wir doch gar kein Medikament auf dieser Welt, das das so kann. Ja, es ist kein Medikament, es ist ein natürliches Protein. Und die Eigenschaften entstehen logischerweise aus einer Koevolution heraus. Also wenn wir über die Säugetierevolution drüber gehen, dann finden wir Lactoferrin und Lactoferrin-ähnliche Strukturen seit 160 Millionen Jahren. Jetzt gibt es den interessanten Zufall, dass menschliches Lactoferrin und das von Kühen strukturell nahezu identisch ist und viel an Lactoferrin, Kuhmilch-Lactoferrin geforscht wird und sich diese Eigenschaften dort bestätigen. Deswegen muss man ein bisschen unterscheiden, wo kommt das Lactoferrin her? Von meinem Körper selbst. Der Körper kann es produzieren und schüttet es aus bei immunologischen Situationen, bei wie auch immer. Oder führst du es eben als Supplement zu und hat es dann eine bestimmte Auswirkung. Es kann dann resorbieren über Darmzellen und in die Blutbahn gelangen und als Bindungsstelle für Eisen und als Transporter für Eisen kann es dann eben Eisen transportieren.
Also du hast es eh im Körper. In Situationen kann man dann dafür sorgen, dass noch mehr unterstützt wird. Das unterstützt ja im Prinzip auch das Immunsystem.
Ja.
Wirkt sich auch positiv eben auch auf unser Thema, auf den Eisenhaushalt aus.
Definitiv. Also es gibt Untersuchungen zum Thema Lactoferrin isoliert. Wir haben auch ein Produkt Lactoferrin in Kombination mit pflanzlichem Eisen und Vitamin C. Mhm. Also dass du sozusagen alle Varianten, über die wir jetzt heute schon gesprochen haben, abdeckst. Ist es ein Thema der Eisen, zu wenig Eisen, das aufgenommen wird? Dann führe Eisen hinzu. Es sollte aber nicht zu viel sein. Erhöhe die Aufnahmemöglichkeit. Und dann sollte es möglichst gepackt werden, verteilt werden und transportiert werden und dann an Zielzellen ankommen. Das kann Lactoferrin sozusagen. Und es geht natürlich noch einen Step weiter. Lactoferrin hat, wie gesagt, verschiedene Eigenschaften. Eine weitere spannende ist, dass es das Immunsystem regulieren kann. Jetzt kommen wir nochmal darauf zurück, wenn eben entzündungsbedingter Eisenmangel entsteht, dann ist Lactoferrin scheinbar ein spannender Partner. Es gibt sehr viele Forschungsprojekte, die in Italien zu dem Thema laufen, die das explizit mit schwangeren Frauen untersuchen. Das ist ja eine heikle Zielgruppe, wo man sagt, man gibt zweimal am Tag 100 Milligramm Lactoferrin und sieht schon enorme Effekte. Wenn du das jetzt kombinierst mit vielleicht noch ein bisschen zu wenig Eisen und Vitamin C, um die Aufnahme zu erhöhen, hast du ein natürliches Produkt. Gut, und wir haben natürlich gewisse Ansprüche, auch was die Qualität des Produktes angeht, das ist klar, wo du dann natürlich auch bestmöglich, also wie wir sagen, auch sanft einem Eisenmangel begegnen kannst oder einer Eisenmangelsituation begegnen kannst, den erhöhten Bedarf mit abdecken kannst. Prinzipiell eigentlich keine Nebenwirkungen entstehen und man das gut auch noch zusätzlich mitnehmen kann.
Ja, das hat mich an eurer Herangehensweise dann auch am Ende überzeugt. Ich war erst bei einer anderen Firma, bin dann gewechselt zu Artgerecht, eben weil ich weiß, der Daniel als Gründer, also als Mitgründer, der steckt dahinter. Ja. Und der setzt sich unheimlich dafür ein. Also er hat ja auch mal gesagt in einer Podcast-Episode, er möchte das beste Lactoferrin der Welt auf den Markt bringen. Ja. Beziehungsweise er hat es schon, aber er möchte es noch verbessern.
Genau, also das sind verschiedene auch Forschungsprojekte, die wir mitbegleiten und da passieren viele, viele spannende Dinge. Die Begrifflichkeiten hat man schon mal gehört und es geht jetzt nicht um die eine Wunderwaffe, aber es ist natürlich interessant zu sehen, wenn ein Protein, was natürlich erstmal vorkommen kann, antivirale Eigenschaften zeigt. So antivirale Eigenschaften in der heutigen Zeit ist, glaube ich, sowieso ein spannendes Thema. Es gibt Eigenschaften, die schon nachgewiesen worden sind gegen das erste Coronavirus, was es mal gab, so in 2003. Da konnte schon gezeigt werden, dass Lactoferrin diesen Rezeptorweg, also wie Corona, ne, Corona mit wie eine Krone, diese Spikes sich in die Zelle gelangen können. Das tun sie über den sogenannten ACE2-Rezeptorweg. Da gibt es noch einen anderen Zwischenstep dazwischen und Lactoferrin kann den hemmen. Das konnte gezeigt werden und interessanterweise ist es ja der gleiche Rezeptorweg, den auch SARS-CoV-2 nimmt. Dementsprechend gibt es sowohl schon In-vitro-Untersuchungen dazu, aber natürlich auch das, was ich eben schon Immunregulation und so weiter angesprochen habe, gibt es verschiedene Ansätze. Aber wir wollen natürlich den wissenschaftlichen Proof haben. Und von daher gibt es verschiedene Ansätze, wo wir da auch aktuell eben auch andere Krankheitsbilder, wie die tendenziell eher in Richtung autoimmune Prozesse gehen, chronisch entzündliche Darmerkrankungen gehen, in Richtung Wundheilungsstörungen gehen, in Richtung andere Mikrobiomveränderungen. Unser Lactoferrin ist durch den Aufreinigungsprozess laktosefrei. Das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt. Und es ist eigentlich nur dieses isolierte Protein. Aber natürlich, größere Mengen haben natürlich auch einen Einfluss auf das Darmmikrobiom. Und das kann natürlich schon mal zum Rumoren führen, gerade in den Anfangszeiten. Aber man kann, und das, wie gesagt, sagt nicht ich, sondern, also das sage ich zwar, aber ich zitiere damit eigentlich nur die Europäische Lebensmittelbehörde, das ohne weiteres auch in größeren Mengen freigeben. Also dann reden wir von 1,5 Gramm bis teilweise, es wurde teilweise mit 3 Gramm und so weiter getestet pro Tag. Im Umkehrschluss für Säuglinge natürlich noch höher, bezogen auf das Körpergewicht, logischerweise, also im Verhältnis zum Körpergewicht. Von daher ist es ein sehr spannendes Forschungsfeld auf der einen Seite, und das Schöne ist irgendwie, man kann nicht wirklich viel damit auch kaputt machen, oder man kann damit nichts kaputt machen vielmehr.
Schaffst du das jetzt, uns in 1 bis 2 Minuten das zusammenzufassen, was wir heute besprochen haben?
Also versuchen. Ja, wir haben über das Thema Eisenhaushalt gesprochen, dass es bestimmte Risikogruppen dafür gibt und dass richtig der Eisenhaushalt diagnostiziert werden muss. Wir haben darüber gesprochen, dass Eisen über die Nahrung aufgenommen werden muss und der Körper viele Mechanismen hat, wie er Eisen wieder rückgewinnen kann und sich eigentlich damit gut versorgt. Eisenmangelsituationen als Symptom kann in unterschiedlichen Fällen auftreten. Das ergänzt sich ein bisschen in Richtung der Risikogruppen. Eisen muss über die Nahrung aufgenommen werden, nochmal wiederholt. Aber Eisenmangel ist nicht nur unbedingt ein Problem der zugeführten Eisenmenge. Nicht alles wird im Darm resorbiert. Freie Eisenpräparate führen zu Dysbiose und freien Radikalenbildung, sind eher noch proentzündlich. Und hier nochmal zu erwähnen, entzündliche Situationen haben Einfluss auf den Eisenhaushalt. Evolutionär verankert, sorgt zum Schluss dafür, dass Eisen nicht mehr verteilt werden kann. Was dann auch immer die Entzündung ausgelöst hat, kann dazu führen, dass dann Eisenwerte erniedrigt sind. Da die ganz klare Empfehlung, wir haben ein Produkt, das nennt sich Iron, auch darüber nochmal das Thema Lactoferrin aufzugreifen, ein Protein, das in Säugetiermilch vorkommt, aber wie du eben auch schon gesagt hast, in allen Flüssigkeiten des Körpers. Es ist sozusagen die erste Barriere des Immunsystems, die erste Instanz des Immunsystems in dem Barrierebereich, also Tränen, Speichelflüssigkeit, Darmsekret, über die Haut und so weiter. Es taucht überall auf. Ein Protein, das auf der einen Seite ein Immunprotein ist, antibakteriell, antiviral, antimykotisch und Entzündungen managen kann, probiotische Effekte hat. So, und das kann dieses Protein, und wir forschen dran. Ich glaube, das waren jetzt alle Punkte.
Matthias, du bist immer noch the brain für mich.
Danke, ich habe mir Mühe gegeben.
Ich bedanke mich sehr für das Anzapfen deines Brains.
Danke.
Und für die für das tolle Interview und für dein Wissen. Und hoffe, dass ich dich nochmal zu einem anderen Thema einladen darf. Ja, wir wollen noch vielleicht mal über den Darm sprechen und über vielleicht auch andere Spurenelemente, die auch noch wichtig sind.
Können wir gerne tun.
Ja, und wünsche dir jetzt erstmal einen wunderbaren Tag und ja, alles Gute. Bleib super gesund.
Vielen Dank. Danke.
Okay, ich hoffe, Matthias und ich konnten dir noch eine Menge Impulse an die Hand geben und dich dazu motivieren, immer mal wieder auch einen Blick auf die Spurenelemente oder auch Vitamine oder auch Mineralstoffe in deinem Körper zu werfen, was da eventuell fehlen könnte und wie du das ersetzen kannst. Erstens natürlich immer über frische, natürliche Nahrung. Und wenn der Mangel besonders groß ist, und mein Tipp ist da immer, erst messen zu lassen und dann zu supplementieren, eine Weile zu supplementieren, also jetzt nicht das ganze Jahr irgendwas einzuwerfen, sondern über vielleicht 4 bis 8 Wochen zu supplementieren, um die Speicher wieder aufzufüllen. Wenn du mehr über Matthias Baum erfahren möchtest, ich habe dir auf der Beitragsseite zu dieser Episode einen super spannenden Podcast verlinkt, der heißt Health Nerds, Mensch einfach erklärt, wo Matthias sehr oft als Wissenschaftler zu Gast ist. Ich habe dir den Link zu der Firma Artgerecht auch auf die Beitragsseite zu dieser Episode gepackt. Du findest auf der Seite von Artgerecht unter dem Menüpunkt Magazin interessante Wissenshäppchen zu vielen Gesundheitsthemen. Also mein großer Tipp, da auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Das war's für heute. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Daniela.